Welcome to my G-spot.
Hi Leute, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein wunderschöner, haariger G-Spot. Mein Lieblingsort auf der ganzen Welt, wo ich mit euch über alles sprechen möchte, was mich und euch sicherlich auch interessiert. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen GästInnen. Das sind unter anderem bekannte Menschen, ExpertInnen, FreundInnen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Bevor wir starten, ist es mir wichtig, etwas loszuwerden, denn heute sprechen wir unter anderem über Themen wie Depressionen und Suizid. Falls ihr selbst betroffen seid, dann würde ich euch empfehlen, diese Folge nicht alleine zu hören und wenn ihr sie hört, auf euch zu achten. Falls ihr Akuthilfe braucht, haben wir in unseren Shownotes auch Quellen für Anlaufstellen. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ich habe einen Plan B in meinem Kopf, der mich zum Schmunzeln bringt, wenn ich an ihn denke. Falls es jemals so sein sollte, dass ich mein Leben nicht mehr so führen kann wie jetzt, weiß ich, was zu tun ist. Ich ziehe in die Sonne, mache eine kleine Strandbar auf und verkaufe dort Matcha, Acai-Bowls und Smoothies. Ich muss immer lächeln, wenn ich an dieses Szenario denke, wahrscheinlich auch, weil ich stolz auf mich bin, dass ich so positiv auf einen Plan B schauen kann, der in der Zukunft liegt. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Gefühle eintauchen, von denen ich gleich erzählen werde, aber ich finde es wichtig, sie zu erwähnen. In meinen frühen 20ern hatte ich keine positive Option für meine Zukunft in meinem Kopf. Ich war eine Zeit lang depressiv, habe Antidepressiva eingenommen und hatte viele Momente, die so schmerzhaft waren, dass ich davon überzeugt war, dass ich mein Leben nicht weiterführen kann. Diese Erinnerung wirft mich gerade wieder zurück an den Tiefpunkt meines Lebens. Und es ist echt schwer, diese Emotion zuzulassen, weshalb ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich manchmal nicht die Kraft habe, von diesen Erfahrungen zu erzählen. Viel lieber möchte ich mich heute auf die Heilung fokussieren, auf den positiven Ausblick, den ich inzwischen gewinnen konnte. Heute möchte ich mit einer Gästin über das Neuanfangen sprechen. Sie hat sich entschieden, einen großen Teil ihres Lebens hinter sich zu lassen und mit einem neuen zu beginnen. Das ihr Plan B war, der sie zum Schmunzeln brachte, was sie dazu motiviert hat und wie sie diesen großen Schritt wagt, erzählt sie uns hoffentlich gleich. Lou Dellert ist Autorin, Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin. Online setzt sie sich für Nachhaltigkeit, Feminismus und Antirassismus ein, spricht sich gegen Bodyshaming aus, hat mehrere Bücher geschrieben, Unternehmen beraten, Talkshows gehostet und hat auch noch ihren eigenen Podcast. Irgendwann ging aber gar nichts mehr. Es wurde bei ihr eine Depression festgestellt, die mit sich den Wunsch und die Notwendigkeit brachte, vieles zu verändern und noch einmal neu zu starten. Wie sie das gemacht hat, wie es ihr heute geht und was sie in Zukunft vorhat, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Willkommen, Lou Dellert.
Danke, ich freue mich echt richtig dolle, Steffi, dass wir heute zusammen quatschen und auch diese Themen mal ansprechen.
Dankeschön, danke, dass du da bist und danke, dass du auch den Mut hast, über diese schweren Themen zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Sehr gern.
Aber sprechen wir erstmal über deinen Anfang auf Social Media. Du hast deine Karriere auf Insta mit Fitnessvideos begonnen, dann wurde dir ein Loch in der Herzklappe diagnostiziert und du hast deinen Content geändert. Was hat sich mittlerweile in deinem Verhältnis zu deinem Körper verändert?
Oh, eine ganze Menge, ehrlicherweise. Also 2013 war das. Da kam Instagram ja gerade so zum Aufploppen hier in Deutschland und ich habe mich zu dem Zeitpunkt im Offline-Leben einfach nicht wohlgefühlt. Ich habe Germany's Next Topmodel geguckt, andere Formate, in denen immer richtig vermeintlich normschöne Frauen einfach zu sehen waren. Und ich hatte das Gefühl, ich habe keinen Freund und in der Disco spricht mich niemand an. Ich muss unbedingt was ändern. Und deswegen habe ich dann angefangen, auf Instagram ja, keine Ahnung, diesen Prozess zu zeigen, wie ich abnehme. Und das war ganz crazy, weil dann immer mehr Menschen auch zugeguckt haben. Und je dünner ich geworden bin und desto mehr Muskeln man gesehen hat, desto mehr Likes und neue Follower habe ich auch dazu bekommen. Das war irgendwann wie so eine Droge. Also ich habe mir gedacht, ey, heute esse ich noch weniger, heute mache ich noch mehr Sport, damit ich dann noch mehr Aufmerksamkeit bekomme. Das war eine krasse Bestätigung für mich.
Ich will ganz kurz sagen, ich war leider auch Teil deiner Droge, weil ich war auch eine Followerin von dir und ich habe das auch verfolgt und ich fand das richtig cool damals.
Das fanden, glaube ich, ganz, ganz viele richtig cool. Und ich wiederum bin ja auch anderen gefolgt, die ebenfalls gezeigt haben, wie sie abnehmen. Und ja, das Ganze ist dann ja in so einem Herz-OP-Ding quasi geendet. Die Herz-OP, also das Dünnsein war jetzt nicht daran schuld, dass ich die Herz-OP hatte, aber dadurch wurde das Loch überhaupt festgestellt, weil ich beim Sport immer öfter umgekippt bin. Ich war viel zu schwach, ich habe voll wenig gegessen und wollte irgendwie trotzdem 50 Burpees schaffen. Und diese ganze Zeit und auch, wer schon mal eine wirklich schwere OP hinter sich hat, weiß das auch, das macht was mit einem. Und mit mir hat das ganz viel gemacht, an meinem Herzen operiert zu werden. Und ich weiß noch, ich bin damals aufgewacht, mein Brustkorb war aufgeschnitten, ich konnte ein paar Monate gar nichts mehr machen und wusste, dass mein Körper jetzt erstmal heilen muss und zunehmen muss, damit er mich durch diese Zeit bringt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich heute ganz anders mit meinem Körper umgehe, viel dankbarer bin dafür, dass der überhaupt da ist und auch über die letzten Jahre einfach dann gelernt habe, dass es ganz, ganz viele wichtige Dinge gibt. Aber das Letzte, was wirklich wichtig ist, ist ein krasser Bizeps oder ein richtig durchtrainierter Bauch für mich, weil mich das eher dazu gebracht hat, mich jeden Tag mehrere Male im Spiegel anzuschauen und zu probieren, mich zu optimieren.
Und wie war das für dich, als du dann realisiert hast, dass du jetzt erstmal nicht so weitermachen kannst wie vorher? Konntest du trotzdem deinem Körper dankbar sein, dass du das große Ereignis so überlebt hast? Oder hattest du erstmal Angst und Sorge, dass deine Karriere jetzt nicht mehr weitergeht, weil du jetzt nicht mehr so schlank und durchtrainiert sein kannst wie davor?
Ja, voll. Das war total die Herausforderung erstmal für mich, weil ich ja dann auch mit angesehen habe, dass ich wieder zugenommen habe, was natürlich super gesund für mich in dem Moment war. Ich konnte aber keinen Sport machen und ja, musste irgendwie mich daran gewöhnen und akzeptieren, dass da endlich mal wieder ein bisschen mehr an meinem Körper dran ist, dass auch Zellulite dazu gehört, dass auch Narben nach der OP dazugehören. Und das war ein Prozess. Also es hat echt gedauert. Und deswegen habe ich mich zu dem Zeitpunkt dann ja auch viel mit dem Thema Selbstliebe auseinandergesetzt, weil ich irgendwie lernen wollte, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und das ist halt in so einem Haifischbecken, wie es einfach Social Media, Instagram, TikTok, all die ganzen Plattformen sind, extrem schwierig, weil jeder dich bewertet. Und ich weiß noch, ich habe das erste Foto online von mir gestellt, auf dem ich kein Sixpack mehr hatte und einfach eine ganz normale Frau war. Und die Kommentare überwiegend von Männern waren halt echt, du fette Sau und du siehst jetzt aus wie eine gepresste Leberwurst und pack mal deine Zellulite ein. Und das hat damals voll viel mit mir gemacht. Also ich saß da wirklich heulend zu Hause und es hat mich total verletzt. Und dann kommen natürlich auch Kommentare, wenn ich darüber spreche, wo Menschen dann sagen, ja, dann sei halt nicht auf Instagram, dann melde dich halt ab. Aber das ist ja so ein bisschen diese, wie sagt man, Täter-Opfer-Umkehr.
Total.
Weil warum soll ich mich abmelden, wenn andere mich beleidigen? Also das muss doch eher Konsequenzen für die Person haben, die mir da einfach so einen Scheiß hinrotzt. Und da drüber zu stehen, das war ein ganz, ganz langer Prozess für mich. Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch, denn auch du wurdest doch damals 100%, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ja, auch oft auf deinen Körper reduziert und bewertet.
Total. Und es ist auch nach wie vor so. Und was bei mir, glaube ich, auch am schlimmsten oder am tiefsten sitzt, ist, wenn man in der Modelbranche so auch ins Gesicht gesagt bekommt, hey, du bist zu dick, du musst abnehmen. Und dann hatte ich auch einen Modelbooker, der mir geschrieben hat, mach jetzt nicht zu viel Sport, wenn er das in meiner Story gesehen hat. Oder Essen in meiner Story hat er gesehen. Dann meinte er so, aber nicht zu viel davon. Und das hat mich so gebrainwashed. Also wirklich, das hat mich einer Gehirnwäsche unterzogen, dass ich immer dachte, oh, das darf ich nicht, weil davon werden meine Beine jetzt zu dick. Und das darf ich nicht, weil dann werde ich zunehmen. Und ich glaube, dass ich das auch immer noch in mir trage. Dass ich bei jedem Bissen auch so denke, ich nehme dann zu, ne? Das hat ja auch schon eine Konsequenz, wie ich dann aussehe. Ich stehe in der Öffentlichkeit. Also es zieht einen riesenlangen Rattenschwanz mit sich, den ich jetzt noch nicht abschneiden konnte.
Aber ich habe eine ganz coole Regel gelernt und die geht so, dass wenn du einen Menschen siehst, ja, und der hat, keine Ahnung, irgendwas zwischen den Zähnen, dann kann der das innerhalb von 5 Sekunden ändern, weil es einfach nur wegmachen kann. Oder ein Hosenstall ist offen oder keine Ahnung, du hast irgendwas im Gesicht. Dann darf man freundlich das Aussehen von anderen Menschen kommentieren und sagen, hey, du hast da was zwischen den Zähnen. Aber sobald das über diese 5 Sekunden drüber geht und man sagt, ey, du bist zu fett, dann hast du das nicht zu kommentieren. Und ich finde, das ist eigentlich so eine schöne Regel, die wir uns alle merken sollten, dass wir einfach mal aufhören, das Aussehen anderer Menschen zu bewerten, weil das ist deren Sache. Und ich glaube, das brauchen viele, die auf Instagram, TikTok und Co. unterwegs sind, unbedingt mal gesagt, damit die das kapieren.
Ja, liebe ich. Ich mag deine Regel sehr.
Also wenn dir nochmal jemand auf Instagram sagt, du sollst nicht so viel Sport machen oder du sollst was anderes essen, dann bitte knall dem diese 5-Sekunden-Regel hin.
Danke, Lou.
Ja.
Abgemacht.
Gut.
Ich habe ja gerade schon in der Intro zu dir gesagt, dass du dir Themen auf Social Media unter anderem ausgesucht hast, wie Nachhaltigkeit, Rassismus, Feminismus. Meinst du, dass diese Themen so schwer sind und die unter anderem auch dazu geführt haben, dass du erschöpft bist oder warst?
Ja, ich glaube, ich würde von mir aus nicht sagen, ich habe mir diese Themen ausgesucht, sondern ich hatte schon immer das Bedürfnis, ein guter Mensch zu sein. Ich möchte einfach ein guter Mensch sein. Ich möchte auch von anderen gemocht werden und ich möchte auch anderen Menschen einfach Respekt gegenüber zollen und immer für die da sein. Und da war halt mit eingeschlossen, sich stark zu machen für andere, sich für die Umwelt stark zu machen. Also diese ganzen Sachen haben für mich immer impliziert, dann bin ich ein guter Mensch, wenn ich all das irgendwie zusammen hinkriege. Und deswegen war mir auch immer wichtig, mich mit genau diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Aber auch das ist halt nicht einfach, weil, das weißt du wahrscheinlich auch selber, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen. Und heutzutage gibt es ja oft immer die eine Seite und die andere. Und wir haben voll verlernt, miteinander zu sprechen und zu diskutieren. Und über Menschenrechte gibt es nichts zu diskutieren. Aber es gibt ja manchmal Situationen, da darf man anderer Meinung sein. Und das wird nicht mehr ausgehalten. Und das habe ich dann auch nicht mehr ausgehalten, weil 460.000 Menschen 460.000 unterschiedliche Erwartungen an mich hatten und ich dem einfach nicht mehr gerecht werden konnte, obwohl ich einfach ein ganz, ganz großer People-Pleaser bin und das total schlimm für mich war. Und ja, ich würde sagen, dass das mit dazu beigetragen hat, dass ich irgendwann einfach nicht mehr konnte.
Ja, und genau diese Themen bringen halt auch so viel Hass mit sich, wie du schon gesagt hast. Und das musste man dann aushalten, das musstest du aushalten. Wie ist es denn heute bei dir?
Vor ein paar Jahren konnte ich diesen Hass überhaupt nicht gut aushalten. Und da war es auch für mich ehrlicherweise schwieriger, aus der, ich sag mal, eigenen Bubble, deren Werte man auch vertritt, kritisiert zu werden oder auch so hops genommen zu werden, als wenn jetzt jemand aus der AfD oder irgendwelche Nazis mir gesagt haben, dass ich sterben gehen soll. Das war für mich nicht so schlimm, aber so aus dem eigenen Bubble-Kreis kritisiert zu werden, war für mich voll schlimm. Kritik ist ja eine Sache und es war auch oft konstruktive Kritik, aber sobald das so ein Ding wird von Hass oder auch, dass andere Menschen sich so abfällig über dich beschweren oder äußern, das hat mich kaputt gemacht. Also es gab wirklich Tage, an denen saß ich heulend zu Hause, meine Mädels mussten mich da aufpäppeln, mein Freund. Ich konnte aber nicht mehr, weil ich dachte, ich bin ein schlechter Mensch, wenn Leute mich kritisieren. Also ich konnte damals auch nicht gut mit Kritik umgehen oder mich halt irgendwie beleidigt haben. Und das war ganz schlimm für mich. Heute ist es immer noch schlimm für mich, aber wenn es um Hass geht, bin ich da komplett, was eigentlich echt traurig ist, aber ich bin komplett abgestumpft. Also ich wenn ich Hassnachrichten kriege, ist es so inzwischen, komm, das geht gleich irgendwie zum Anwalt, das wird angezeigt, kommt in eine Statistik, damit vielleicht endlich mal die Politik auch noch mehr drüber redet. Aber das ist für mich nicht mehr schlimm. Kritik über mich, bei der ich mir denke, Mann, du kennst mich gar nicht und du siehst gerade nur 5 Minuten im Internet über mich, ich bin gar nicht so und ich möchte am liebsten gerade zeigen, dass ich ein guter Mensch bin, das ist immer noch schwierig für mich.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Total.
Also kannst du das so nachempfinden?
Ich kann das so gut nachempfinden, weil ich glaube, nach Germany's Next Topmodel habe ich erstmal jahrelang nichts anderes gemacht, außer Mode, Make-up und ja, so sehe ich aus auf Social Media. Das war mein Inhalt. Und dann habe ich auch angefangen, wahrscheinlich durch das Erwachsenwerden und weil ich meine Umwelt besser kennengelernt habe und meine Werte vielleicht auch besser kennengelernt habe, mich für Themen einzusetzen und darüber zu sprechen, wie Rassismus, Nachhaltigkeit und so weiter. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, muss ich sagen, da fing schon auch der Punkt an, wo ich es nicht mehr aushalten konnte, kritisiert zu werden auf Social Media, weil ich es nachvollziehen konnte, dass ich es nicht perfekt gemacht habe. Also 2019 hatte ich einen Shitstorm wegen White Saviorism und ich habe das total verstanden und wusste, dass ich falsch agiert habe. Und das hat mich auf jeden Fall krass runtergebracht. Und da will ich mich jetzt nicht als Opfer darstellen, aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, well, there's still something to do. Mhm. Und dann im nächsten Jahr kam Corona und ich habe mich dann mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, weil irgendwie ein großes Modehaus, Fast Fashion, wollte mit mir eine Kollektion machen und dann habe ich mich entschieden, das nicht zu tun, mit meinem Ex-Partner dann eine nachhaltige Brand zu eröffnen und dann kam so viel Hate und so viel Kritik und das konnte ich auch einfach nicht mehr aushalten. Und dann habe ich auch nur mit meinem Ex-Freund Tag und Nacht gearbeitet und irgendwann war ich einfach in einem Loch. Und diese Themen, ich habe mich dann auch echt so oft gefragt, es ist so viel leichter, einfach schöne Fotos zu posten, nie etwas zu sagen, sich nicht politisch zu positionieren. Aber ich kann das jetzt auch gar nicht mehr. Ich könnte nicht in der Öffentlichkeit stehen und meine Meinung nicht präsentieren oder darüber sprechen und mich auch nicht für andere einsetzen.
Vor allem ist das ja auch super wichtig und eigentlich bräuchte es mehr Menschen, die das tun. Und ich kann mir vorstellen, also jetzt als du das so gesagt hast, ich glaube, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass du bist ja mit einer guten Intention in diese Dinge gestartet, ja? Und hast dann gemerkt, fuck, ich habe hier trotzdem voll was falsch gemacht. Und dann knallt halt so eine Wand aus komplett auch berechtigter Kritik auf dich ein. Und man denkt sich dann einfach nur, ich bin ein richtiger Scheißmensch. Ja. Und was kann ich jetzt tun, damit Menschen verstehen, dass ich wirklich nichts Böses wollte und ich da einfach was verkackt habe. Und man hat so ein schlechtes Gefühl. Und ich hatte oft nach so Shitstorms dann auch erstmal eine Zeit, wo ich mich gar nicht mehr getraut habe, was zu sagen, weil ich immer darüber nachgedacht habe, fuck, darf ich das jetzt sagen? Ist das richtig? Habe ich das genau so überlegt, wie es auch sein sollte? Und ich glaube, das ist das, was einen so zermürbt. Diese, ich will wirklich eigentlich was Gutes tun, aber es war halt nicht gut genug und die Kritik war berechtigt. Aber darf ich jetzt weitermachen? Und wenn, wie darf ich weitermachen?
Ja, genau. Da sprichst du mir sehr aus der Seele. Es fällt mir total schwer. Ich merke das. Jedes Mal, wenn ich darüber rede, boah, ich kann gar nicht mehr atmen. Also es sitzt einfach noch enorm tief. Es ist Horror.
Ja, weil das so in dir halt festgesteckt hat oder halt immer noch so feststeckt. Und auf der anderen Seite, dass du halt drüber sprichst, ist ja voll gut, weil was auf Social Media oft halt auch fehlt, ist, dass es Menschen gibt, die ehrlich sich hinstellen und sagen, ey, ich habe richtig was verkackt, ihr habt recht. Und ich probiere das auf jeden Fall jetzt aufzuarbeiten und es wird nicht nochmal so vorkommen. So, also weißt du, diese Fehlerkultur, ehrlich mit Fehlern dann auch umzugehen und zu sagen, hey, das war richtig scheiße, das ist halt voll wichtig. Und von daher ist es ja umso schöner, dass du dann manchmal darüber sprichst, damit andere A, diesen Fehler nicht machen und B, verstehen, ja, Mann, wenn ich mal was falsch mache, dann brauchst du dafür auf jeden Fall eine Entschuldigung und ein Aufarbeiten danach.
Ja, genau. I agree. Burnout-Fälle steigen mit jedem Jahr und Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Zum Beispiel auch, weil sie viele Mental-Load-Aufgaben übernehmen. Wann genau kam bei dir der Moment, als alles zu viel wurde und du dir dann Hilfe gesucht hast?
Das war im Mai 2023, letztes Jahr also. Mhm. Jedes Jahr gab es mal so ein, zwei Wochen, in denen ich irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Also da musste dann mein Management alles absagen. Ich saß nur zu Hause, ich war komplett leer und überfordert und dachte dann aber, ach, ich brauche jetzt mal ein, zwei Wochen Urlaub und dann geht das schon wieder. Und in dem Urlaub habe ich aber nicht wirklich Urlaub gemacht, sondern dann auch noch E-Mails beantwortet.
Fotos gemacht, Content gemacht,
war auf Social Media unterwegs. Und ich habe danach dann immer weitergemacht und noch mehr Ja gesagt, noch mehr Projekte angenommen, weil ich halt dachte, ja, ich muss das einfach auch so machen und das gehört halt zu mir und ich auch nie gelernt habe, mit mir selber genug zu sein, ohne Leistung erbringen zu können. Weißt du, ich hatte immer das Gefühl, ich muss was leisten, ich muss Ja sagen, damit ich auch was wert bin.
Ja.
Und genau letztes Jahr, im Mai, bin ich dann im Supermarkt gewesen. Ich hatte einen Tag davor bei Dieb und Deutlich noch eine Aufnahme. Ich habe damals noch mit Aminata zusammen die Talkshow moderiert. Da hatten wir 3 Aufnahmen den Tag. Ich bin dann nachts noch nach Berlin, hatte morgens noch einen Workshop, den musste ich um 5 Uhr vorbereiten, damit ich das durchziehen kann, weil ich gleichzeitig noch eine Beratungsagentur hatte. Und als das dann fertig war, wollte ich dann Mittagessen kochen für meinen Freund und mich und bin dann halt runter in den Supermarkt. Und es fällt mir immer noch ein bisschen schwer, über diese Situation zu reden, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die denken, Alter, was ist mit dir? Ich kann das auch ganz schwer erklären, aber ich bin reingegangen in diesen Supermarkt, ich habe einen Korb genommen und stand in dieser Abteilung, wo du Gemüse und Obst siehst und dann war da auch noch Brot und Müsli. Und es kam so, hat mich auf einmal so getroffen, dass ich stehen geblieben bin und nicht mehr konnte. Ich war auf einmal komplett überfordert mit der Situation, eine Entscheidung im Supermarkt zu treffen. Das war für mich ganz schlimm. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich da stand. Ich weiß nicht, was die Leute um mich herum gedacht haben. Ich habe einfach komplett angefangen zu weinen. Mir liefen die Tränen runter. Mein Herz hat komplett gepocht und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Und ich habe dann irgendwann den Korb ein bisschen zur Seite gestellt, bin zurückgegangen und habe mich nicht getraut, in die Wohnung zu uns reinzugehen und saß heulend vor der Haustür, weil ich dachte, ey, wenn ich das jetzt meinem Freund erzähle, der glaubt mir das doch nicht. Also ich ziehe doch immer alles durch und jetzt auf einmal fange ich an zu weinen, weil ich eine Entscheidung im Supermarkt treffen soll. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und das war so der Tag, an dem ich dann wirklich zu 100% gemerkt habe, ey, hier läuft was richtig schief.
Während du das erzählst, kann ich mich auch so an Momente erinnern, wo ich mich einfach nicht mehr entscheiden konnte für gar nichts mehr. Und es ging so weit, dass ich einfach auch nicht mehr wusste, gehe ich jetzt aus dem Bett oder nicht. Und ich lag dann auch so den ganzen Tag im Bett und habe nur geweint und ich konnte nicht mehr aufstehen. Und ja, das ist das schlimmste Gefühl auf Erden. Und es tut mir so leid, dass du das erleben musstest, auch noch in einem öffentlichen Raum, in einem Supermarkt. Und ich kann es total nachvollziehen. Wie hat denn dein Freund dann reagiert?
Ja, voll lieb, der hat mich in den Arm genommen und ich weiß, der hat mir erstmal einen Tee gemacht und ich habe mich, da war schon gutes Wetter, ich habe mich auf den Balkon gesetzt und ich konnte einfach nicht mehr. Also ich saß da einfach nur und ich hatte eigentlich Termine gehabt und nichts ging mehr und ich habe dann meine Managerin angerufen, die mir immer mit meinen Terminen geholfen hat und habe ihr gesagt, also du hast die letzten Monate schon mitgekriegt, wie es mir ging, aber Ich lüge dich wirklich nicht an, ich kann nicht mehr, ich weiß gerade nicht, was los ist. Und die hat dann von heute auf morgen erstmal alle Termine abgesagt für die nächsten Tage und hat mir auch geraten, ey, Lu, du musst zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Und das war dann so für mich die nächste Hürde, weil ich in Berlin, ich wohne jetzt seit fast 4 Jahren in Berlin, noch nie zu einem Arzt oder einer Ärztin gegangen bin, weil ich entweder nie krank war oder wenn ich irgendwie Migräne hatte oder, keine Ahnung, eine Grippe, dann keine Ahnung, habe ich mir halt Medikamente eingeschmissen und es hat ausgereicht. Und deswegen hatte ich noch keine Person, der ich vertraue, ärztlich, was das Thema angeht. Und ich habe mich nicht getraut, zu einem Arzt oder Ärztin hier hinzugehen, weil ich dachte, die glauben mir nicht. Wenn ich da jetzt hingehe und sage, was passiert ist, die denken halt irgendwie, ich bin faul und habe keinen Bock auf irgendwelche Termine die Woche. Also bin ich nächsten Morgen mit dem Auto in die Heimat gefahren, mhm, zu meinem Arzt, der mich eigentlich schon seit meiner Kindheit kennt in meinem Dorf, der auch ein bisschen so meinen Hintergrund weiß mit der Öffentlichkeit und so. Und ich war dann in dem Zimmer und er hat noch ein bisschen gebraucht, bis er reinkommt. Und ich war so nervös. Ich habe auch schon komplett geheult und konnte einfach gar nicht mehr. Und dann kam er rein und hat gesagt, Mensch, Luisa, du siehst aber gar nicht gut aus. Und dann habe ich dem das alles erzählt und erklärt und er hat halt einfach gesagt, ja, ganz ehrlich, bei deinen ganzen Jahren, die man so öffentlich verfolgt hat, wundert mich das überhaupt gar nicht. Ja, und es war echt schwierig für mich, das auszusprechen. Aber bei ihm hatte ich das Gefühl, er glaubt mir das und nimmt mich ernst in dem, was ich ihm erzählt habe.
Also es war ein Allgemeinarzt.
Genau, das war erstmal ein Allgemeinarzt. Ich wusste ja nicht, wo man hingeht mit sowas. Also ich wusste auch gar nicht, was ich hatte. Klar, ich habe schon mal von Burnout gehört. Ich habe auch schon von Depressionen gehört, aber ich schwöre dir, Steffi, wenn du halt von etwas nicht betroffen bist, dann setzt du dich ja auch manchmal nicht so mit den Dingen auseinander. Und ich habe mich nie mit dem Thema Stress auseinandergesetzt. Das war für mich, ja, okay, ich bin gestresst, aber was geht dann auch wieder weg, wenn ich eine Nacht schlafe, so gefühlt. Und Depression war für mich halt nie ein Thema. Und deswegen war das für mich noch ganz weit weg. Und ja, als er dann gesagt hat, ganz ehrlich, Luisa, du hast einen Burnout, depressive Erschöpfung, war das für mich so, okay, crazy. Also was mache ich da jetzt? Wie gehe ich damit um? Und er hat mich dann erstmal krank geschrieben und hat mir eine Überweisung für eine Psychotherapie gegeben und meinte, du arbeitest jetzt erstmal nicht mehr. Du suchst dir jetzt mal Dinge, die dir Spaß machen, die dich glücklich machen und chillst einfach mal. Und als ich dann rausgegangen bin, dachte ich so, was macht mich denn glücklich? Also was macht mir denn Spaß? So, das Einzige, was mir Spaß macht, ist ja Arbeit. Ist ja, also so immer durchzupowern, irgendwie Leute zu treffen, zum Interviewen, zu moderieren, auf Social Media was zu machen. Aber ich habe ja gar keine Hobbys. Ich mache ja nichts anderes. Und das war auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht, dass ich verstanden habe, ich habe eigentlich nur dafür gelebt, in der Öffentlichkeit zu stehen und mir da vielleicht auch so ein bisschen so einen Selbstwert aufzubauen in der Öffentlichkeit für die Dinge, die ich da so getan habe.
Ja, man ist irgendwann abhängig davon, wie die anderen Menschen einen dann finden und auch vom Applaus der anderen Menschen, von den Bewertungen, von den positiven Bewertungen.
Ich meine, du hast doch auch mal eine längere Pause gemacht, oder? Mhm. Auf Social Media.
Ja.
War das in der Zeit für dich so, dass du da trotzdem Angst hattest, dass wenn du irgendwann mal wiederkommst, dass die Leute sich nicht mehr für dich interessieren?
Total. Ich habe immer Angst, irrelevant zu werden. Und zu der Zeit war es am schlimmsten. Ich dachte dann immer, wie dumm bin ich eigentlich? Jetzt habe ich eine Karriere, ich habe so viele FollowerInnen, so viele Menschen, die sich für mich interessieren und ich kann jetzt eine Karriere machen und das nutze ich nicht aus. Und ich hatte einfach immer ein Gefühl, dass ich gerade versage. Selbst zu den Zeiten, wo ich einfach wirklich keine Energie hatte, um irgendwas zu machen, war ich sauer auf mich, dass ich jetzt gerade nicht performe.
Und
das war so schlimm, nicht performen zu können.
Und weißt du auch dieses Gefühl, und das haben, glaube ich, ganz viele Menschen, dass wenn du dann mal nichts machst, dass du dann schlechtes Gewissen hast, weil du denkst, okay, jetzt bin ich faul, ich mache ja gerade nichts. Also es war bei mir am Anfang dann so, nachdem dann mein Arzt gesagt hat, mach mal nichts, dieses Aushalten, jetzt keine E-Mails zu checken und nicht zu arbeiten, ich dachte halt so, darf ich das jetzt gerade? Darf ich mich jetzt hier einfach hinsetzen, Tee trinken oder darf ich spazieren gehen einfach oder ein Puzzle machen? Das ist ja nichts
Produktives,
ja. Genau. Und es war ganz schwierig für mich, das auszuhalten und zu akzeptieren und ist es auch zum Teil immer noch, obwohl das so wichtig ist und das ja auch eine Produktivität für deine mentale Gesundheit und Seele ist, einfach mal nicht an die Arbeit zu denken. Und weil ich mich aber so darüber definiert habe, war das halt für mich so scheiße. Jetzt denken die Leute, ich bin faul, dass ich keinen Bock mehr habe und irgendwie fühle ich das auch selber und es war ganz schwierig für mich auszuhalten.
Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, es ist ein Teil der Identität, wenn nicht sogar die Identität. Abseits der Arbeit wusste ich auch nicht, was macht mir eigentlich Spaß, was macht mich aus? Und dann habe ich auch so gedacht, okay, was ist mein Lieblingsessen und alles? Also ich habe mich dann irgendwann versucht, damit zu beschäftigen, wer ist Stefanie? Und ich hatte keine Ahnung. Ich esse das, was ich essen soll, um schlank zu werden. Ich habe die Hobbys, um schlank zu sein, Sport oder sonst was. Ich habe eigentlich meistens nur mit Menschen abgehangen, die auch in der Industrie sind, aber hatte auch vielleicht gar nicht so ein richtiges Supportsystem um mich herum und ich war nur Stefanie Giesinger in der Öffentlichkeit und als das weggebrochen ist, war ich niemand.
Und dachtest du zumindest, dass du niemand bist. Weil das ist ja nicht so.
Ja.
Du bist halt Steffi und du bist halt ein wertvoller und toller Mensch für ganz, ganz viele Freundinnen, Familie um dich herum. Und du begeisterst bestimmt so viele Menschen in deinem privaten Umfeld, deswegen bist du ja so wertvoll. Aber du denkst halt, ja, du bist halt nicht mehr öffentlich, deswegen bist du jetzt niemand.
Ja, inzwischen schon. Und ich glaube, inzwischen habe ich auch eine ganz gute Balance. Aber zu der Zeit, wo ich super viel gearbeitet habe und das hat sich auch bei mir über Jahre angestaut angebandelt mit Depression und Burnout und allem, was ich da erlebt habe, Ich habe irgendwann nur noch gearbeitet und habe mich auch nicht mehr bei Freundinnen gemeldet und irgendwann auch nicht mehr bei Familie, sondern ich habe nur noch gearbeitet. Und als dann dieser Fall kam und ich dann auch keine mehr antworten konnte, also ich konnte keinen Kontakt haben mit Menschen, das hat mich so überfordert, hatte ich auch noch so ein schlechtes Gewissen. Ich dachte immer so, ja, und meine Mom und meine Oma und meine Tanten und meine Freundinnen, ich konnte das damals auch nicht mit meinen Freundinnen besprechen. Ich weiß noch, der Moment, als ich meinem besten Freund Yannick dann gesagt habe, nach Monaten, ja, ich habe eine Depression, der wusste auch nicht, wie er damit umgehen soll, weil der war erstmal sauer, dass ich ihm monatelang nicht geantwortet habe. Und es war so eine schlimme Zeit und so eine verwirrende Zeit für mich und für mein Umfeld, dass, ja, ich wusste nicht, was man da macht, wie man damit umgeht. Und wie du schon sagst, man beschäftigt sich davon mit diesen Themen gar nicht, weil man denkt, das betrifft mich ja gar nicht.
Genau, und auch erstmal zu verstehen, was da in einem abgeht und auch das, was du gerade gesagt hast, dass du einfach voll überfordert warst, deinen Freunden oder Freundinnen halt zu antworten, das kennen ja fernab, ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht, so viele Menschen. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, da hat auch eine junge Frau darüber geredet, dass sie voll überfordert damit ist, dass sie sich To-Do-Listen machen muss, wem sie abends auf WhatsApp antwortet. Und das ist doch crazy, dass wir uns so unter Druck gesetzt fühlen, immer auf alles eine Antwort zu haben, immer alle Leute zu pleasen und immer für alle da zu sein. Mich hat das auch komplett überfordert. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, die Leute, die mir immer noch am nächsten sind und am wichtigsten sind, die haben das auch verstanden, die Monate, und die waren nicht böse, dass ich mich nicht gemeldet habe. Und die Leute, die dafür nicht so ein Verständnis hatten oder sich auch in der Zeit nur gemeldet haben, weil sie was von mir wollten, die habe ich ehrlicherweise aus meinem Leben gekickt.
Wie haben eigentlich deine Freundinnen reagiert, als du ihnen gesagt hast, dass du mentale Probleme hast?
Die waren nicht überrascht, die waren gar nicht überrascht, ehrlicherweise. Aber die haben auch, und das fand ich richtig cool, angefangen zu überlegen, was sie vielleicht auch indirekt dazu beigetragen haben oder haben mir auch Brücken gebaut. Also meine beste Freundin zum Beispiel hat gesagt, Lou, du bist einfach ein Mensch, wenn ich dich was frage, dann machst du das. Egal, ob du nachts irgendwo hinfahren musst oder jede Uhrzeit, jede Tageszeit ist für dich gar kein Problem, Ja zu sagen zu mir. Bitte, bitte trau dich auch mal Nein zu sagen und trau dich auch mir zu sagen, hey, hier ist eine Grenze. Und das war für mich total wichtig und gut, dass sie mir diese Brücke gebaut hat, weil das tatsächlich auch ein Faktor war. Ich wollte immer für meine Freundinnen halt auch da sein, was ja normal ist, und habe mich zum Teil auch so für alle um mich herum voll aufgeopfert. Also ich habe Dinge für mich nicht gemacht, damit ich für sie da sein kann oder denen helfen kann, was die ja auch immer für mich machen würden. Aber weil ich mich auch nicht getraut habe, zu denen Nein zu sagen, weil, und bei meiner besten Freundin ist es halt anders, ich immer Angst hatte, und das rührt aus meiner Kindheit, wenn ich zu etwas Nein sage, redet die Person nicht mehr mit mir. Und gerade meine beste Freundin ist für mich wie meine Familie, und ich habe einfach so dolle Angst immer gehabt, wenn ich mal Grenzen ziehe für mich, dass dann jemand sauer ist und nicht mehr mit mir redet, und das ist das Allerschlimmste für mich, und deswegen war das voll gut, dass sie so reagiert hat.
Das ist voll stark. Also hast du auch immer eine andere Person als Priorität gesehen als dich selbst?
Ja,
also immer jemand anderes als du.
Immer. Ja. Kennst du dann wahrscheinlich auch? Ich glaube, wir haben voll viel Parallelen, was das ehrlicherweise angeht.
Wir haben echt total viele Parallelen, ja. Also ich habe immer andere Menschen an die erste Stelle gestellt und manchmal wirklich auch Menschen, die ich gar nicht kannte.
Ja, und das ist einfach, weil du einfach nett sein möchtest, glaube ich. Ich ja auch. Und gemocht werden willst und als guter Mensch wahrgenommen werden willst. Obwohl man ja sagen muss, gerade bei den engsten Freundinnen sollte man so sein dürfen, wie man ist. Und das durfte ich auch immer. Und es war eher so ein Ding von mir. Die waren ja nie böse, wenn ich mal Nein gesagt habe. Aber ich hatte immer so panische Angst davor, dass ich halt ja alles möglich gemacht habe für die. Und das war auf jeden Fall eine große Erleichterung für mich. Und was die halt auch gemacht haben, war, mir Zeit zu geben. Es war ja am Anfang schon so, dass diese komplette Leere und Erschöpfung vom vielen Arbeitspensum, vom ständigen Ja-Sagen gekommen ist und vom Gefühl zu haben, perfekt sein zu müssen. Und dann hat sich erst in dieser Zeit tatsächlich das Ganze zu einer, ich würde sagen, mittelschweren Depression bei mir entwickelt. Ich konnte zwischen Burnout und Depression noch alleine wandern gehen und konnte das für mich voll genießen, einfach für mich zu sein, keine E-Mails zu empfangen, mein Handy auszuhaben und nur für mich zu sein. Kein Podcast zu hören, kein Social Media, gar nichts. Ich bin einfach nur eine Woche jeden Tag von morgens bis abends stumpf gegangen und habe beim Gehen probiert, über nichts nachzudenken, was nicht klappt. Aber dann siehst du einen Vogel, dann siehst du andere Leute, dann siehst du das Meer und so.
Du hast dich dann entschieden, auch öffentlich darüber zu sprechen. Das tun wir jetzt auch gerade. War es ein schwerer Schritt für dich?
Nee, ehrlicherweise nicht so schwer, weil, also jetzt schon vor Social Media war ich schon immer ein unglaublich offener Mensch. Mir war nie irgendwas unangenehm. Ich habe mich nie für etwas geschämt. Und deswegen alles, was man auf Social Media von mir sieht, ist eigentlich so, ich rede darüber, weil ich das halt fühle. Und deswegen hatte ich Respekt davor, dass Leute mir nicht glauben. Das ist das Einzige. Ich habe das hochgeladen und dachte mir, glauben die mir das? Weil es ja auch Tage gibt, an denen es mir gut geht. Das ist ja auch heute noch so. Ja. Also auch wenn ich heute von einigen Journalistinnen so Anfragen bekomme, hatte ich auch schon Interviewanfragen, ja, also geht's dir denn jetzt echt noch so schlecht oder wie war das denn und warum konntest du denn arbeiten, während du gesagt hast, du steckst in einer Depression? Und das war für mich eine Frage, das war voll der Schlag ins Gesicht, weil ich mir dachte, Kacke, stimmt das? Also bilde ich mir vielleicht eine Depression nur ein? Dabei gibt es sau viele Menschen, was ich auch erst in der Therapie lernen musste, die in einer Depression stecken und gleichzeitig noch funktionieren
können. High functional depressive people. Also ja, wie heißt das denn auf Deutsch?
Ja, hochfunktionale Depression, ne, ja, heißt es, glaube ich. Und so eine Frage gestellt zu kriegen, das hat mich voll verletzt und davor hatte ich halt auch Angst, dass Leute einfach denken, weil ich halt so eine Influencerin bin, die jetzt im Internet ist und jetzt vielleicht ein neues Thema braucht, so wie es dann ja auch oft ist, ne? Die Leute sagen dann, naja, ach ja, jetzt redet sie über Nachhaltigkeit, jetzt hat sie ein neues Thema gefunden, jetzt redet sie über mentale Gesundheit, jetzt hat sie ein neues Thema gefunden. Davor hatte ich Angst und das ist auch eingetreten, dass Leute das natürlich sagen. Das hat mich halt sau verletzt, weil ich mir denke, Alter, was ich wirklich keinem Menschen wünsche, sind die letzten 9 Monate, die ich, und nicht nur ich, sondern auch mein ganzes Umfeld, weil eine Depression zieht zu dir nach Hause ein, also auch zu deinem Partner oder deiner Partnerin zum Beispiel. Das wünsche ich einfach niemanden.
Ja, same. Und ich meine, ich bekomme das dann auch so als Vorwurf, du willst ja damit nur Aufmerksamkeit, dass du darüber sprichst. Ich würde dafür niemals Aufmerksamkeit wollen. Also ich würde lieber, weiß nicht, mit einem Bikini-Foto Aufmerksamkeit bekommen, als darüber zu sprechen, wie schlimm es mir ergangen ist. Und dass Menschen überhaupt einem sowas vorwerfen, das verstehe ich einfach nicht. Ich finde das so schrecklich und so demotivierend. Und ich sehe eher darin einen Sinn, dass ich der Krankheit eben einen Sinn geben kann, damit, dass ich darüber spreche und dass sich viele weniger alleine fühlen, weil das eben kein individuelles Problem ist, sondern sehr, sehr viele Menschen betrifft.
Mhm. Bestenfalls kriegst du ehrlicherweise dafür viel Aufmerksamkeit, weil es viele Menschen erreicht und darüber halt diskutiert wird, weißt du?
Ja.
Und ich habe auch die letzten Monate die Erfahrung gemacht, bin gespannt, was du dazu sagst, dass besonders Frauen und besonders halt auch Content-Creatorinnen, die auf Instagram eine große Followerschaft haben, wenn die über ihre Gefühle, Emotionen oder auch über ihre mentale Gesundheit sprechen, ist es oft so ein Ding von, ah ja, jetzt heult sie da ein bisschen rum, jetzt braucht sie ein neues, also jetzt braucht sie Klicks, jetzt braucht sie Likes und keine Ahnung, jetzt will sie einfach nur Aufmerksamkeit. Und wenn männliche Kollegen von uns über ihre Depression reden, was super wichtig ist, weil viel zu wenig Männer über ihre Gefühle reden, dann ist es bei denen so, ja Mann, die sind ein Held, dass sie darüber sprechen und stimmt, denen wird auf die Schulter geklopft und da liest du nirgendwo, oh, der heult jetzt rum, da liest du nirgendwo, oh, der will jetzt nur Aufmerksamkeit, sondern da ist es voll gut, dass die Person das macht, go for it. Und das ist, glaube ich, auch echt noch ein großes Problem generell, strukturell, dass uns Frauen immer gleich so ein, oh, die sollen nicht so rumjammern, vorgeworfen wird, weißt du?
Frauen wird auch einfach weniger geglaubt und das ist ja auch ein Teil des großen Problems in der Medizin, dass jungen Frauen nicht geglaubt wird. Und ich hatte auch als Kind eine Krankheit, habe sie auch nach wie vor, aber als ich klein war, hat mir einfach keiner geglaubt, dass ich Schmerzen habe. Und ich habe mich so oft gefragt, wie wäre es gewesen, wenn mein Bruder diese Schmerzen gehabt hätte? Hätten die Ärzte ihm dann damals anders zugehört?
Ja, ich glaube, da ist 100% was dran. Also ich kann das nicht mit einer Studie gerade belegen, aber das ist halt ein Gefühl und eine Beobachtung, die ich die letzten Monate gemacht habe.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich tatsächlich ziemlich crazy. Und gleichzeitig finde ich es ganz, ganz wichtig, dass Männer auch mehr darüber sprechen, weil es gibt natürlich statistisch gesehen mehr Burnout oder Depressionsfälle bei Frauen.
Ja.
Und das hat auch einen Grund, gerade auch was so, du hast ja vorhin auch gesagt, ne, Care-Arbeit angeht und so auch diesen Drang danach, was Gutes für die Welt zu tun und so. Aber ich glaube, ein Müh hat es auch damit zu tun, dass viele Männer immer noch nicht über ihre Gefühle so gut sprechen können und sich auch nicht eingestehen wollen, dass es ihnen schlecht geht. Mhm. Weil das von uns in der Gesellschaft auch nicht gerne anerkannt wird, dass Männer mal weinen, dass Männer sagen, sie können nicht mehr und dass Männer mal vermeintlich Schwäche zeigen. Und das ist auch ein großes Problem.
Stimmt. War es für dich eigentlich schwer, die ganzen Jobs abzusagen?
Ja, klar. Das war ja auch für mich auch, also man muss einmal sagen, wir beide sind schon privilegiert voll. Und wir reden hier auf einer ganz anderen Ebene darüber und das ist mir auch voll bewusst. Und gleichzeitig habe ich auch in der Therapie gelernt, darf ich auch sagen, dass auch mir etwas schwer gefallen ist oder auch mich zum Struggeln gebracht hat. Und bei mir war es nach dem Burnout so, dass ich wirklich gar nichts mehr konnte. Und als das so in die Depression reinging, musste ich dann auch meinen Job bei Dieb und Deutlich kündigen. Das hat sehr geschmerzt, weil für mich es immer das Allertollste war, endlich mal in einer TV-Show moderieren zu dürfen. Ich musste da kündigen. Ich musste meine Beratungsagentur aufgeben, meiner Mitarbeiterin kündigen. Ich konnte einfach gar nichts mehr und gleichzeitig bezahlst du dann ja auch Versicherungen und so weiter. Und natürlich war das ein Druck für mich, auch dann erstmal alles abzusagen. Und irgendwann ging es dann auch finanziell nicht mehr. Deswegen habe ich dann auch wieder mit Social Media irgendwann angefangen, weil es im Moment immer noch leider ein Privileg ist, dass ich besitze, über Social Media Geld verdienen zu dürfen. Das möchte ich aber in Zukunft nicht mehr, weil ich einfach davon wegkommen will. Ich will einfach wieder was im Offline-Leben machen, was mich mit meinen Händen glücklich macht, ohne die ganze Zeit so abhängig von irgendwelchen Zahlen im Internet zu sein. Das ist cool, das ist auch nice to have, aber mein Grundbaustein soll einfach wieder im Offline-Leben stattfinden.
Im physischen Leben, ja, kann ich total nachvollziehen. Das macht einen einfach glücklicher.
Und weißt du, vorhin haben deine Augen so geglänzt, als du von dem Matcha-Kaffee erzählt hast, dass du da irgendwo mal eine Bar aufmachst. Und ey, weißt du, einfach mal so im Kopf durchzugehen, so wie dieses Gefühl ist, du machst den Leuten da gerade ein geiles Getränk, damit die eine geile Zeit haben, unterhältst dich vielleicht ein bisschen mit denen, die schenken dir ein Lächeln, du schenkst dir ein Lächeln zurück. Und mit mir macht das inzwischen so voll viel, weil diese Erwartungshaltung in dem, was du da machst, eine ganz andere ist. Nämlich, das ist so mehr Dankbarkeit, so, weißt du, auf beiden Seiten. Du bist dankbar, dass Leute da bei dir was trinken. Die sind dankbar, dass sie eine gute Zeit bei dir haben. Und ich glaube, das nur mal so anzunehmen und so durchzuspielen und so in sich sacken zu lassen, ist voll wichtig, weil wir reden ja heute auch über Neustart generell. Neustart etwas ist, was ganz normal sein sollte. Also jedes Jahr, wenn ein neues Jahr anfängt, probieren wir, irgendwelche Dinge hinter uns zu lassen, räumen nochmal im Kopf und zu Hause auf, um nochmal so richtig neu ins neue Jahr zu starten. Warum sollten wir das nicht auch mit einem Lebensabschnitt irgendwann halt so machen dürfen, weißt du?
Weil ich mich gerade so stark durch meinen Beruf definiere. Also mein Job bin ich und ich bin mein Job. Und ich habe auch, glaube ich, diesen Glaubenssatz in mir, dass die meisten Menschen mich mögen, weil ich das in der Öffentlichkeit mache, was ich mache. Auch in meinem engen Freundinnenkreis. Und ich sage nicht, dass das stimmt, sondern das habe ich leider so als Glaubenssatz. So aufgrund von dem Geld, was ich habe, aufgrund von meiner öffentlichen Präsenz und so weiter. Und auch an den schönen Seiten, die ich in der Öffentlichkeit bewegen kann, worauf ich stolz bin. Aber ich habe diese Angst in mir, dass wenn ich das alles nicht mehr mache, dass ich dann einfach niemanden mehr habe. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl. Und ich glaube auch für meine Freundinnen, wenn die das jetzt hören, sind sie so, Gott, Steffi, wie kannst du das nur sagen? Auf gar keinen Fall. Aber ja, irgendwie habe ich leider einfach dieses eklige Gefühl in mir, dass ich nur etwas wert bin aufgrund meiner öffentlichen Präsenz.
Ja, und du bist damit nicht allein, egal ob Öffentlichkeit oder nicht. Und du hast gerade gesagt, du musst. Ich finde, du darfst erstmal in deinem Tempo darüber nachdenken, was das mit dir macht und daran arbeiten so. Und dieses Arbeiten an einem selbst und an dem eigenen Selbstwert sind ja immer ein Schritt nach vorn, dann mal drei zurück, dann mal zwei nach vorn und einer zurück. Also das ist ja nie etwas, was du, keine Ahnung, dir einmal durchliest und dann kannst du das sofort dein ganzes Leben lang auf dich anwenden. Ist ja genauso wie mit dem Thema Selbstliebe. Ich dachte immer, wenn ich ein Selbstliebebuch lese, danach habe ich es richtig gecheckt. Dann gucke ich mich jeden Tag im Spiegel an und finde mich richtig geil. Das ist ein Bullshit. Das wird nie funktionieren, weil es immer Tage geben wird, an denen ich mich scheiße fühle. Und ich glaube, es wird auch immer Phasen geben, in denen wir uns sehr über unsere Arbeit halt definieren. Die Frage ist, glaube ich, nur, schaffen wir es irgendwie, einen Ausgleich dafür zu finden und zu wissen, dass es da noch mehr gibt und dass uns auch andere Dinge erfüllen. Also bei mir war das halt zum Beispiel der Wald. Das hört sich so voll öko und eh so an, aber mir gibt inzwischen der Wald so voll viel neben dem ganzen Trubel in der Medienwelt. Und ich fühle mich da so richtig angekommen und so richtig angenommen. Einfach, weil mich da niemand bewertet. Ich kann da einfach sein, wer ich bin. Ich kann den Vögeln zuhören und so. Und das benutze ich, also in den Wald zu gehen, wenn ich genau so eine Gedanken habe, die du hast. Weißt du, und ich glaube, so ein Ventil braucht jeder von uns. Nur da muss man erstmal hinkommen zu lernen, was ist das vielleicht? Also welches Ventil ist es, dass mir das Gefühl gibt, auch so genug sein zu können?
Danke an diesem Punkt. Du hast mich so gut da durchgeführt. Ich habe das Gefühl, du hast mehr moderiert als ich, weil es mir wirklich schwer fällt, über dieses Thema zu sprechen und weil es mich komplett aus der Bahn wirft. Es gräbt so viel aus.
Dann komm doch mit mir mal in den Wald.
Gerne.
Lass uns doch einfach mal zusammen in den Wald gehen. Da kannst du einfach sein, wie du willst. Wir müssen auch nicht reden und können einfach nur
Dankeschön.
Einen Tee trinken und nebenbei da sitzen. Aber manchmal tut es ganz gut.
Also, du hast aber gerade schon das Waldbaden erwähnt. Was ist eigentlich Waldbaden?
Viele denken, ich sag mal, was viele denken. Viele denken, Waldbaden ist, du nimmst dir ein Bikini oder so eine Badeshorts mit und gehst dann im See baden.
Hätte ich auch gedacht.
Genau, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht am Anfang, aber mir hat das in der Phase, in der ich wandern war und darüber dann auch auf Instagram gesprochen habe und gesagt habe, ey krass, ich hätte nicht gedacht, dass das so mir einfach so gut tut, hat mir das eine Followerin geschickt und meinte, hey, dann probier doch mal Waldbaden aus. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und Waldbaden kommt aus Japan, das heißt da Shinrin-yoku. Und da wird das tatsächlich von Ärzten, Ärztinnen verschrieben an Patienten, Patientinnen, die sich gestresst fühlen. Also die sich gestresst fühlen, die sagen, oh, ich fühle mich erschöpft und ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Denen wird dann verschrieben, dass sie mal in den Wald gehen sollen, um da Achtsamkeitsübungen zu machen. Und ich habe mich dann davor reingelesen und es gibt wirklich viele Studien, die inzwischen auch belegen, dass der Wald, die Natur, die Bäume etwas mit uns machen, dass dein Blutdruck runtergeht, dein Herz schlägt langsamer, du bist die nächsten Tage, wenn du aus dem Wald kommst, weniger gestresst. Und ich dachte, ja, okay, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich das ein paar Mal allein ausprobiert und mir hat das einfach so gut getan, dass ich dann überlegt habe, ey, okay, was mir gut tut, soll ja vielleicht auch in meinem Leben sein und habe dann eine Ausbildung zur Kursleiterin fürs Waldbaden gemacht. Ja, und ich würde das in Zukunft super gerne mit Menschen zusammen umsetzen, denen es vielleicht ähnlich wie mir geht oder einfach auch mal Zeit brauchen, um nicht groß nachzudenken, sondern einfach mal das drumherum anzunehmen. Und das kann man im Wald ganz gut. Und ja, Waldbaden bedeutet auf jeden Fall nicht die ganze Zeit, dass man nur Bäume umarmt. Also es geht einfach darum, dass du, wenn du im Wald bist, deine ganzen Sinne auf deine ganz eigene Art und Weise wahrnimmst.
Das ist ja auch eigentlich eine Achtsamkeitsübung. Und Ja, wahrscheinlich hören jetzt einige Leute zu und sagen so, ja, ist ja voll öko, ist gar nichts für mich. Aber zurück zu der Natur zu gehen, wie du schon gesagt hast, erwiesenermaßen geht es deinem Körper dort besser.
Mhm.
Und dafür gibt es Gründe.
Ja.
Und ich finde auch, das einfach mal auszuprobieren, auch an die Menschen, die jetzt so gerade kritisch damit umgehen. Ich glaube, es kann nicht schaden, einfach mal im Moment zu sein, durchzuatmen und versuchen auch zu analysieren, was rieche ich gerade. Und ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich mag Bäume umarmen. Sehr viele, auch von meinen Freundinnen, sind so, oh Gott, Steffi, dein Ernst. Aber ja, es ist ein wunderschönes Gefühl und es ist auch eine Art Energieaustausch. Und du kannst von der Natur, glaube ich, nur die beste Energie bekommen. Ist das auch der Grund, wieso du aus Berlin ausziehst? Du ziehst nach Braunschweig, nicht wahr?
Genau, ich komme aus Braunschweig, also aus der Region, und deswegen ziehen wir dahin zurück, weil mein Freund mir den Vorschlag gemacht hat. Ich hätte ihn das nicht von alleine gefragt, aber er hat einfach jedes Mal, wenn ich in Braunschweig war, gemerkt, dass es mir danach gut ging, wenn ich bei meinen Mädels war und wenn ich einfach nicht in Berlin war. Und ja, Berlin, es gibt mehrere Gründe eigentlich. Also erstmal verbinde ich jetzt halt mit Berlin diese letzten 9 Monate, die ich natürlich auch weiterhin irgendwie in meinem Kopf haben werde, aber ich muss nicht jeden Tag damit konfrontiert werden in der Wohnung, in der ich bisher gewohnt habe.
Das ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist für mich auch so ein Riesending gewesen. Ich konnte nicht mehr in dieser Wohnung sein.
Das ist voll normal und auch voll okay. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und ich finde es voll schön, dass es dir anscheinend ja auch so ging, weil das bestätigt nochmal, dass man sich da irgendwie nicht so mit alleine fühlt, weißt du? Und ja, also die Wohnung war ein großer Grund. Hinzu kam dann aber auch, dass die Wohnung einfach teuer ist und alles in Berlin teuer ist. Und
ja,
die Wohnung auch zu groß war und so. Und wir haben halt gesagt, wir möchten uns verkleinern und nicht mehr so viel Geld bezahlen, weil das natürlich auch voll der Druck war die letzten Monate. Wenn du halt dann nicht mehr das Geld verdienst, was du sonst verdienst, dann dir das alles noch so leisten zu können. Und tatsächlich habe ich hier in Berlin irgendwie so das Gefühl, hört sich voll doof an, aber mehr in der Öffentlichkeit, mehr in dieser Medienbubble stattzufinden, was ich gar nicht mehr will. Also bei all dem, was ich dir jetzt gesagt habe, ich bin voll dankbar für meine Reichweite und ich werde auch weiterhin auf Instagram Dinge posten. Aber von mir aus müssen die Medien gar nicht mehr was über mich berichten, weißt du? Also ich möchte uninteressant sein gerne, außer für meine Follower, mit denen ist es cool, sich auch auszutauschen.
Ja, natürlich, kann ich total nachvollziehen. Denkst du aber auch, dass die Großstadt Berlin auch zur Überforderung so einen Beitrag geleistet hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme jetzt Berlin anders wahr als vor meinem Burnout und der Depression. Ja. Und reagiere auch viel sensibler auf Geräusche, auf diese ganze Hektik um mich herum, ich kann das nicht mehr so gut ab. Also es gibt so ein paar Dinge, die sich bei mir einfach voll verändert haben. Und das ist halt so viele Menschenmassen. Ich komme damit nicht mehr so gut klar. Ich fühle mich da nicht wohl und brauche mal so meinen Rückzugsort. Und wenn ich einmal jetzt auf einem Event war oder irgendwo, wo viel los ist oder auch in einer vollen Straßenbahn, habe ich ganz wenig Energie danach. Ich dachte mir am Anfang, ich bilde mir das ein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Aber es ist wirklich so. Mhm. Und was ich auch gelernt habe, ich kann nicht mehr viele Dinge gleichzeitig, weißt du? Also ich kann nicht mehr eine E-Mail schreiben und dann kommt noch ein Anruf nebenbei und dann höre ich noch einen Podcast, das geht nicht mehr. Und diese Gleichzeitigkeit passiert ja auch in der großen Stadt die ganze Zeit, an jeder Ecke.
Stimmt.
Und das kriege ich einfach nicht mehr gut hin. Und ja, generell ist mir das auch jetzt zu wenig Natur und einfach zu viel Beton und ich will hier einfach raus.
Ja, denke ich, jeden muss einfach mehr verarbeiten hier. Und hier komme ich auch nochmal auf diesen Mental Load zurück. Also man muss schon so sehr viel einfach mit sich tragen. So viele Aufgaben muss dein Kopf den ganzen Tag über erledigen. Und wenn du dann noch hier ein Auto und eben, wie du sagst, von Zement umgeben, von sehr vielen Menschen umgeben, das muss einfach verarbeitet werden und irgendwann ist die Kapazität einfach ausgeschöpft und das Glas läuft irgendwann über. Deswegen kann ich das nachvollziehen.
Ja, ich glaube, da wird sich auch voll was verändern. Ich glaube nämlich total, dass jetzt dadurch, dass auch viel mehr über mentale Gesundheit gesprochen wird und immer mehr Menschen auch merken, sie kommen mit diesen vielen Dingen der Machtlosigkeit, der Kriege, der Klimakrise, der eigenen Bedürfnisse und so, dass man das alles nicht mehr zusammenkriegt und nicht damit klarkommt, merken viele, dass sie eigentlich viel mehr in die Natur müssen.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, sollte man sich das einmal vor Augen führen, dass man irgendwie immer einen Ausgleich zur Großstadt findet, wenn man das Privileg hat, das auch machen zu können.
Richtig schön. Danke. Das gibt mir jetzt auch viel,
ja,
gerade zu denken, definitiv. Zwei abschließende Fragen. Was denkst du, wirst du an deinem Berliner Leben vermissen?
Ich werde an meinem Berliner Leben auf jeden Fall, das habe ich schon mit meinem Freund besprochen, den leckersten Gemüsedöner hier vermissen. Und ansonsten ehrlicherweise nicht so viel. Ich freue mich einfach total auf meine Freundinnen in Braunschweig. Ich weiß, dass die Leute, die ich hier ins Herz geschlossen habe, auch nach Braunschweig zu mir kommen. Und ich werde ja auch immer mal in Berlin sein, aber ich werde hier nicht viel vermissen, ne?
Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen,
ja,
oder?
Ja, voll.
Man sieht auch so richtig, ja, dass deine Augen strahlen, wenn du darüber sprichst. Und worauf freust du dich am meisten in deiner Zukunft?
Boah, ehrlicherweise auf alles, was kommt. Und ich freue mich einfach darauf, wenn ich für mich immer mehr so akzeptieren und lernen kann, so Muster in mir drin so zu durchbrechen.
Mhm.
Und dass irgendwann so die neue Lu sich voll frei davon machen kann, was andere über sie denken und sich auch so zu 100% so mag, wie sie ist, wenn sie nicht leistet. Ich glaube, darauf freue ich mich, auf dieses Gefühl. Ich bin gespannt, wann ich das erste Mal so richtig appreciaten kann. Schauen wir mal.
Klingt sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Du hast eine Ausbildung zur Waldbaderin gemacht. Was hast du noch vor in Braunschweig?
Also wenn ich es mir aussuchen darf und das so klappt, würde ich gerne einen Ort kreieren, einen Wohlfühlort für Menschen, die sich gerade nicht so gut fühlen oder die sich überfordert fühlen und bei mir einen Kaffee trinken können oder ein Buch lesen können, was im Regal steht. Oder auch einen Kurs mit mir machen können für Entspannungstechniken. Also es soll so ein Ort sein, an dem du, ja, dich einfach wohlfühlst und so eine Art Silent Coffee / Concept Store. Also wo Leute alleine hinkommen und wo sie auch nicht das Gefühl haben, es ist irgendwie cringe, alleine einen Kaffee zu trinken oder sein Strickzeug rauszuholen und da einfach mal so durchzuatmen. Also eigentlich soll das ein Ort sein, wo du durchatmen kannst.
Das ist so eine schöne Idee.
Keine Laptops, keine Handys.
Okay, Bücher, Kaffee, Snacks, runterkommen,
mhm,
und einfach in Ruhe bei sich sein.
Genau.
Das ist richtig schön und auch tatsächlich sehr gut in meinem Kopf zusammenpassend zu dem Waldbaden.
Total, ja, das würde ich dann am Wochenende vielleicht auch mal dann so anbieten, das,
ja,
weiß ich noch nicht, aber im Moment brauche ich so dieses Gefühl von, ich gehe morgens an einen Ort, an dem ich mich wohlfühle und Menschen was Gutes tun kann und dass ich diesen Raum dann vielleicht auch nutze, um vielleicht den Menschen zur Verfügung zu stellen, wie Fridays for Future, die irgendwie mal einen Raum brauchen, wo die sich besprechen oder so, ne, das steht außer Frage, aber ja, ich freue mich da total drauf und mal gucken, ob das gut angenommen wird.
Richtig toll. Du warst dann in Berlin und hast dir gedacht, du möchtest das machen und dann war Braunschweig eben deine Option, weil du daher kommst. Und wie weit bist du jetzt inzwischen? Hast du jetzt einen Ort gefunden, wo du das anbieten kannst?
Ich habe schon mir ein, zwei Immobilien auf jeden Fall angeschaut, aber man muss bei allem, was ich gerade sage und was für Vision ich habe, dazu sagen, dass ich nicht mehr das Tempo an ich setze etwas um habe, mhm, wie damals. Und manchmal voll erschöpft bin, wenn ich ein paar Stunden darüber nachgedacht habe oder wieder am Konzept gesessen habe. Und von daher gebe ich mir da gerade Zeit. Also wenn das jetzt nicht sofort passiert, wenn ich in Braunschweig bin, ist das voll okay. Wenn ich was Richtiges finde, ist das auch toll. Aber ich habe im Moment nicht so einen Zeitplan, weil mich das voll unter Druck setzen würde. Und deswegen, ja, ich gucke mir da schon ein paar Sachen an. Und wenn dann das 100% Richtige dabei ist, dann werde ich damit auch starten. Und du bist natürlich jederzeit herzlich eingeladen.
Vielen, vielen Dank. Unsere G-Tipps. Wir haben jetzt nur noch eine ganz kleine Rubrik, in der ich dich bitte, unseren ZuhörerInnen etwas mitzugeben zu dem Thema. Also was würdest du Menschen raten, die ihr Leben verändern wollen und nach einem Neustart suchen?
Ich würde den Menschen raten, wenn ihr fühlt, dass sich bei euch im Leben etwas verändern soll, dann lasst das zu, denkt nicht zu viel darüber nach, was andere sagen, sondern macht es einfach. Und in welche Richtung das sich entwickelt und in welchem Tempo ihr das macht, das ist erstmal zweitrangig. Aber wenn sich das für euch gut anfühlt, dann lasst dieses Gefühl auf jeden Fall in euch zu und probiert diesen Neustart aus. Denn wir probieren es, glaube ich, zu selten im Leben, nochmal neu anzufangen.
Richtig schön. Vielen, vielen Dank, Lou.
Gerne.
Danke sehr. Ja, irgendwie habe ich gerade auch einen positiven Ausblick auf die Zukunft gewonnen durch dich. Und es gibt eben nicht nur diese eine Option und diese zweite Option im Leben. Und natürlich gehören Privilegien dazu, dass ein Neustart überhaupt in Frage kommt. Aber zu wissen, dass es immer noch eine weitere Möglichkeit gibt, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, Liebe zu spüren und Liebe zu geben, das ist das Wichtigste.
Das hast du voll schön gesagt. Ich finde, das ist ein prima Abschlusswort.
Danke sehr. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so offen über alles gesprochen hast. Und danke, dass du mich auch durch dieses Gespräch durchgeleitet hast. Denn ich hätte das definitiv nicht alleine geschafft. Es sind schwere Themen. Und ja, ich glaube, das muss ich jetzt auch erstmal verdauen.
Mit einem Matcha im Wald.
Oh ja. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Danke dir.
Und auch danke an alle ZuhörerInnen da draußen. Ich hoffe, die Folge hat in euch positive Gefühle vielleicht auch hochgeholt und was Gutes mitgegeben. Ich würde mich über Feedback freuen. Uns gibt es auf jeder Social-Media-Plattform, auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube. Lasst uns da auch gerne wissen, welche GästInnen ihr euch für die nächsten Wochen wünscht und welche Themen. Und ansonsten gibt es uns jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld. Hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha. It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutsch, Land and there's Bayern. Bayern is besser.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexander, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin. Auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Moskau, 1000 Schmetterlinge.